D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen am stillen Feiertag, Karfreitag. Wir sind aber nicht alle still heute. Wir sprechen über die Themen, die uns heute bewegen und da vor allem über Musik. Anke van der Weyer aus dem Team, ne?
Trotz Tanzverbot werden wir heute mal die neue Platte von Kendrick Lamar hören. Damn heißt die, ist das vierte Album von einem der einflussreichsten Rapper, die wir im Moment haben. Und deswegen sprechen wir darüber.
Wir schalten aber auch gleich erstmal in die Türkei, nochmal Fakten sammeln, zwei Tage vor der Abstimmung zur Verfassungsänderung. Und dann so gegen 7:10 wollen wir nochmal über MOAB, die Mother of All Bombs, sprechen. Präsident Trump hat den Angriff auf einen IS-Stützpunkt in Afghanistan als erfolgreiches Ereignis betitelt.
We are so proud of our military and it was another successful event.
Wir sprechen mit unserer Korrespondentin über dieses Event und die genauen Auswirkungen. Redaktionskonferenz am 14. April. Anke ist dabei.
Hallöchen.
Und am Mikrofon Ralf Günther.
D-Radio Wissen.
Es ist das große Thema dieses Osterwochenendes. Welches Ei legt der Osterhase dem Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ins Osternest? Ist es ein Ja-Ei, wie er es sich wünscht, oder ein Nein-Ei? Die Türken stimmen ab über eine Änderung der Verfassung. Da steht unter anderem drin, dass der Präsident mehr Macht bekommt. Der Wahlkampf wurde extrem verbissen geführt und hat die Gesellschaft gespaltet. Luise Sammann ist unsere Korrespondentin in der Türkei für uns in Istanbul. Luise, jetzt ist der Wahlkampf Endspurt momentan. Wie sieht es da bei dir aus auf den Straßen in der Stadt?
Man kann es wirklich nicht mehr übersehen jetzt, wenn man in Istanbul auf die Straße geht. Es ist eigentlich völlig egal, wo, in welchem Viertel man sich aufhält. Man wird beschallt mit so Hymnen, die türkische Parteien vor jeder Wahl schreiben lassen und dann vertonen. Und dann fahren so kleine Minibusse durch die Städte, haben Lautsprecher aufs Dach geschraubt und beschallen dann eben die ganzen Nachbarschaften mit ihrer Hymne. In diesem Fall sind das dann immer Ja, also Evet-Hymnen oder Hayır-Nein-Hymnen für oder gegen dieses Präsidialsystem, was da zur Abstimmung steht. Das heißt, einmal hört man es, wo man geht und steht. Und man sieht es auch, es ist überall, vor allem die Erdogan-Propaganda zu sehen. Das heißt, es gibt riesige, überlebensgroße Poster. Es sind ganze Hochhäuser in sein Profilbild eingewickelt. Er lächelt einem von jeder Bushaltestelle, von jeder Litfaßsäule zu und verspricht viel, viel Gutes, verspricht Wirtschaftsaufschwung, Terrorbekämpfung, Stärke, all diese Dinge, wohin das Auge blickt.
Hier bei uns war es ja sogar schon relativ groß in Deutschland, zumindest andauernd Thema. Wie sehr hat denn der Wahlkampf den Alltag bestimmt in den vergangenen Tagen und Wochen bei euch?
Er hat ihn schon sehr bestimmt. Selbst die Leute, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie versuchen, sich davon so ein bisschen fernzuhalten oder einfach natürlich ihrem Alltag auch weiter nachgehen, denn das muss man natürlich bedenken. Die Leute gehen weiter zur Arbeit, sie streiten sich weiter mit ihren Kindern oder gehen einkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass alles aus den Fugen war. Aber es war einfach allein schon durch diese angesprochene Propaganda überall und dann auch, weil man ja, sobald man den Fernseher anmacht oder die Zeitung aufmacht, es nur darum ging. Das heißt, es war schon immer latent gegenwärtig. Und sobald zwei Leute sich so ein bisschen in Richtung Politik unterhalten haben, war es sofort das einzige Thema. Also es hat schon den Einfluss, den Alltag rund um die Uhr eigentlich mit beeinflusst, das würde ich schon so sagen.
Gibt es Prognosen, wie die Abstimmung ausgehen wird? Die letzten Umfragen hatten ja zum Teil ein Kopf-an-Kopf-Rennen gezeigt, ne?
Das ist tatsächlich immer noch so. Ich habe jetzt noch mal zuletzt geguckt. Jetzt sieht es so ein bisschen wieder so aus, als ob das Ja-Lager mit 1-2 Prozentpunkten gewinnen könnte. Aber das ist auch alles mit Fragezeichen versehen, weil relativ viele Unentschlossene es wohl gibt. Also die Umfrageinstitute sagen, es gibt einen relativ hohen Prozentsatz an Leuten, die behaupten, sie wären unentschlossen. Und die werden dann einfach 50-50 auf beide Seiten aufgeteilt. Und dadurch ist das Ja-Lager im Moment so 1-2 Prozentpunkte vorn. Aber man muss ganz klar sagen, eigentlich ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist ungefähr die Hälfte dafür, ungefähr die Hälfte dagegen. Und es wird am Ende, werden es tatsächlich diese angeblich Unentschlossenen entscheiden. Ich sage angeblich, weil ich auch viele hier kenne und ich würde es auch selber sagen, dass wahrscheinlich letztendlich nicht wirklich noch irgendjemand unentschlossen ist. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass jemand das nicht weiß, was er am Sonntag dazu sagen soll, weil das Thema, wie gesagt, alles beherrscht und weil Erdogan so polarisiert, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Deswegen glaube ich, dass eigentlich jeder seine Meinung gefasst hat, aber sie vielleicht nicht unbedingt einem Meinungsforscher mitteilen möchte. Das ist so ein bisschen die Vermutung. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Wir sind alle hier auch wirklich gespannt, was da am Sonntag rauskommt.
Aber dann würde ich gefühlt diese Stimmen doch eher der Nein-Seite zuordnen. Also dass sie dann so einem Meinungsforschungsinstitut eher sagen, oh, ich weiß es noch gar nicht, aber insgeheim schon wissen, sie wollen Nein ankreuzen, oder?
Das ist tatsächlich auch mein Gedanke sofort gewesen, als ich das gelesen habe. Aber die Meinungsforschungsinstitute machen das erstmal einfach 50-50, haben sie die auf beide Seiten aufgeteilt. Aber ja, genau. Also natürlich sind es diejenigen, die sich eher scheuen, ihre Meinung im Moment zu sagen, sind definitiv Neinsager, weil die den Druck fürchten, von dem man ja auch in Deutschland viel gehört hat in den letzten Wochen. Ein Ja-Sager braucht nichts zu befürchten eigentlich. Es sei denn, er bewegt sich in bestimmten Kreisen, zum Beispiel intellektuellen Kreisen, Künstlerkreisen, wo definitiv die Nein-Stimmung überwiegt. Aber ansonsten hat er eigentlich nichts zu befürchten.
Echt spannend. Luise Sammann in Istanbul. Wir sprechen gleich noch weiter hier in D-Radio Wissen über den Wahlkampf, vor allem den Wahlkampf der Opposition. Nach
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen hier gerade mit unserer Türkei-Korrespondentin Luise Sammann in Istanbul über das Verfassungsreferendum. Die Abstimmung ist am Sonntag. Luise, schauen wir mal auf den Wahlkampf der Opposition, die ein Nein fordern. Was sind das für Leute? Wer kämpft da alles gegen die Änderungen in der türkischen Verfassung?
Das sind, ich würde mal sagen, zuerst die typische Gezi-Klientel, so nennen wir sie hier. Das heißt, es sind viele von den Leuten, die im Jahr 2013 für den Gezi-Park auf die Straße gegangen sind und da ja irgendwie für eine neue, eine demokratischere, eine weniger autoritäre Türkei sich eingesetzt haben. Das heißt, es sind vor allem, würde ich mal sagen, im Durchschnitt eher gebildete Leute. Es sind viele Künstler, viele Intellektuelle, viele Studenten, Akademiker darunter. Aber nicht nur, also es wäre zu einfach jetzt zu sagen, alle gebildeten Türken sind gegen Erdogan und alle ungebildeten sind für ihn. Das ist auf keinen Fall so. Da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen. Aber das ist jetzt einfach nur, um es so ein bisschen grob einzuteilen, um einen Eindruck zu geben. Was auch auffällig ist, ist, dass relativ viele Nationalisten gegen dieses Präsidialsystem sind. Das sind die richtig, die Wölfe heißen sie hier, die grauen Wölfe. Das sind die richtigen Nationalisten, die sozusagen die Türkei über alles wollen und die nicht unbedingt begeistert sind von Erdogans Politik, der ja in den letzten Jahren doch auch immer mit den Kurden angebandelt hat. Das ist ein ganz großes Streitthema für die Nationalisten, wo sie auf keinen Fall auf seiner Seite sind. Das heißt auch, doch eine relativ große Zahl an Nationalisten ist dagegen, dass Erdogan so eine starke Macht bekommt.
Du hast gerade erzählt, dass sein Gesicht an den Bushaltestellen zu sehen ist oder Riesenposter auf Hochhäusern. Es war auch zu hören, dass sich die Opposition im Wahlkampf benachteiligt fühlt. Inwiefern?
Ja, das ist ganz klar so. Eigentlich jeder, mit dem man spricht, der Erdogan kritisch ist, der kann davon ein Liedchen singen. Ich habe zum Beispiel mit Studenten, so Aktivisten gesprochen, die Aktionen regelmäßig machen hier in Istanbul, die zum Beispiel nächtlich Sticker an Laternenpfähle kleben oder einfach Flyer verteilen oder sich zum Beispiel unter die Leute mischen und dann plötzlich anfangen zu singen, Hayır-Nein-Lieder singen und versuchen, die Leute zu überzeugen. Und die haben jetzt dass fast jede ihrer Aktionen eigentlich mit Polizeigewahrsam endet oder auf jeden Fall mit einer Ausweiskontrolle. Das heißt, auch wenn die dann nicht wirklich verhaftet werden, sondern wieder auf freien Fuß gesetzt werden, aber es weiß jeder, dass wer für die Nein-Seite hier Wahlkampf macht, dass der beobachtet wird und vorsichtig sein muss mit dem, was er tut. Ein anderes Thema, was sehr, sehr wichtig ist, das sind die Medien. Es ist ja schon lange, glaube ich, bekannt, dass sicherlich 80% der Medien in der Türkei unter Erdogan-Kontrolle sind, direkt oder indirekt über Wirtschaftsverflechtungen. Und das ist in diesem Wahlkampf ganz, ganz deutlich geworden. Es gibt keinen einzigen Fernsehsender mehr, der Erdogan-kritisch wäre. Das heißt, sogar in Talkshows, in ganz normalen Talkshows, werden Erdogan-Kritiker einfach nicht mehr eingeladen. Die kommen nicht mehr zu Wort. Die existieren nicht in den Medien. Das ist im Fernsehen ganz extrem, aber auch in den Zeitungen, bis auf die Cumhuriyet, die ja auch in Deutschland relativ bekannt ist, gibt es eigentlich kein kritisches Blatt mehr. Das heißt, ein Durchschnittstürke, der abends nach Hause kommt von der Arbeit, den Fernseher aufmacht oder morgens anschaltet oder morgens die Zeitung aufschlägt, der sieht nichts anderes als die Erdogan-Propaganda, als die großen Versprechen. Und der hat das Gefühl, alle in diesem Land sagen ja, weil das ist das, was diese Medien übermitteln. Und das ist eine ganz, ganz große psychologische Kraft, die der Opposition natürlich fehlt.
Mal angenommen, die Türken wählen mehrheitlich Nein tatsächlich. Was passiert dann? Wird sich Erdogan damit zufrieden geben und sagen, ja, ich akzeptiere den Willen der Menschen? Und können diese Nein-Wähler dann auch feiern gehen, ohne zu befürchten, ins Gefängnis zu kommen?
Ja, ich denke, zuerst mal würde sich gar nicht so viel verändern direkt, weil es würde ja dabei bleiben, Erdogan würde der Präsident bleiben. Ja. Er ist ja faktisch eigentlich schon allmächtig. Es geht ja hier nur um eine legale Anpassung seines de facto Status, muss man sagen. Also er würde Präsident bleiben und die AKP-Regierung würde bestehen bleiben. Das heißt, es würde sich so gar nichts ändern. Was vor allem wichtig daran wäre, wäre dieser psychologische Schub, dass diese Leute, die seit den Gezi-Protesten nur zusammengestampft wurden und das Gefühl hatten, sie können hier sowieso nichts verändern mehr. Und viele, viele haben sich seitdem von der Politik abgekehrt, haben frustriert alles aufgegeben, dass die wieder so einen Schub erleben würden, hey, Moment mal, wir sind doch recht viele und wir können vielleicht doch noch was verändern. Das wäre, glaube ich, das wichtigste Zeichen daran. Und dann, ja, ist es so, dass man bedenken muss, wenn man aufs letzte Jahr blickt, da hat im Juni es eine Wahl gegeben, bei der die AKP zum ersten Mal nicht mehr allein regierende Partei geworden wäre eigentlich. Das heißt, die AKP hat da wahnsinnig verloren. Mhm. 3 Monate später hat es Neuwahlen gegeben und die AKP war wieder allein regierende Macht nach zahlreichen Terroranschlägen und dem Neuaufflammen des Kurdenkonflikts und so weiter. Also das Land ist im Chaos versunken und das hat dafür gesorgt, dass die Menschen sich doch wieder hinter Erdogan und der AKP vereinigt haben. Und das war ganz offensichtlich eine Strategie, so sieht es eigentlich jeder Beobachter hier, eine erfolgreiche Strategie von Erdogan und der AKP. Und es ist, warum ich das erzähle, es ist davon auszugehen, dass auch Erdogan, der ist ein wahnsinnig taktischer Spieler, er ist clever, er ist ja nicht dumm, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Er weiß sehr genau, was er tut und man kann sich sicher sein, dass er einen Plan B im Hinterkopf hat, dass er einen Plan hat, was er macht, wenn tatsächlich am Sonntag ein Nein herauskommen würde.
Viele, viele Infos aus Istanbul. Dankeschön, Luise Sammann. Am Sonntag wird gewählt in der Türkei. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben hier in D-Radio Wissen mal mit einem Käferexperten gesprochen. Er sagt, es gibt noch so viele Käfer, die unentdeckt sind und die dann irgendwann nach irgendwem benannt werden müssen, wenn sie dann denn entdeckt werden. Und ich hoffe ja immer noch auf einen irgendwie Käfer Ralf Günteris oder sowas.
Der muss dann aber ganz schillernde Farben haben, ne?
Absolut. Aber es gibt ja immer wieder Tierarten, ne, die wie Stars zum Beispiel heißen. Es gibt eine Spinne, glaube ich, die nach David Bowie benannt wurde oder ein Frosch. Für den Prinz Charles, genau, Pate gestanden hat.
Vielleicht hat er ganz große Ohrenwissen, weiß ich nicht. Frosche haben ja gar keine Ohren, schade.
Nee, Hornisse gibt's noch, Beyoncé-Hornisse.
Die ist nach dem Hintern von Beyoncé benannt
worden.
So,
genau. Und jetzt ist ein neues Tier dazugekommen, Anke.
Eine Krebsart, Synalpheus pink floydi, haben Forscher der Universität Oxford eine neue entdeckte Krebsart genannt, nach Pink Floyd, ne? Sind heute eher so graue ältere Herren, aber auch die Mutter aller Psychedelic Rockbands.
So, und warum wurde jetzt dieser Krebs nach Pink Floyd benannt?
Der Krebs, das ist ein Knallkrebs und dieser Krebs, der hat eine große leuchtend pinke Schere. Ne? Das sieht schon mal ziemlich abgefahren aus. Ziemlich abgefahren ist aber auch, was dieser Krebs mit der Schere kann. Knallkrebse, die können nämlich, der Name sagt schon, richtig, richtig Krach machen. Ja? Wie eine Rockband, also wie Pink Floyd. Daher der Name. Nämlich diese Schere können die Krebse im Wasser so schnell auf- und zuschnappen lassen, dass dabei eine Blase im Wasser entsteht und die implodiert dann.
Du hast das mal rausgezogen, wie das klingt. Achtung. Das ist nicht dein Ernst, das ist wirklich der Krebs.
Das ist dieser fucking Krebs. Das klingt, als würdest du einfach eine Waffe zünden.
Unfassbar.
Ja? Und
krass.
Das ist halt auch so viel Kraft, dass der Schalldruck, der durch diese Blase entsteht, so laut ist, dass Beutetiere davon betäubt oder sogar getötet werden können. Ja? Und diese Implosion von dieser Blase, die erzeugt auch für Sekundenbruchteile extrem hohe Temperaturen. Ungefähr 4400 Grad Celsius, übersetzt fast so heiß wie die Oberfläche der Sonne.
Das ist the mother of all Krebses. Synalpheus pink floydi, so heißt eine neu entdeckte Krebsart. Benannt haben die Forscher das Tier nach Pink Floyd, weil der Krebs eine Schere hat, mit der er extrem lauten Knall machen kann. Sollen wir den nochmal hören?
Ja, mach nochmal.
Das ist so krass. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Warum fällt es uns so schwer, Robotern zu vertrauen? Irgendetwas macht uns misstrauisch. Der Anthropologe Geoffrey Becker vom MIT in den USA schreibt auf dem Portal The Conversation, woran das liegt. Er meint, im ersten Moment gehen wir generell davon aus, es mit Lebewesen zu tun zu haben. Wenn sich dann rausstellt, es ist eine Maschine, kein Mensch, dann bekommen wir Angst. Der japanische Wissenschaftler Masahiro Mori hat das schon in den 70er Jahren untersucht und ist das unheimliche Tal genannt. Wir halten den Roboter erst einmal für eine Art Zombie. Becker schreibt, dass wir misstrauisch sind, weil wir nicht wissen, ob der Roboter irgendwelche Absichten hat. Sobald wir erkennen, welche Aufgaben der Roboter erfüllt, werden wir zutraulicher. Wir fangen an, mit ihm zu reden oder zu spielen, oder wir behandeln ihn ähnlich wie ein Haustier. Becker meint, wir sind zwar misstrauisch, aber auch ganz schön fasziniert von Technologien wie Robotern. Bei Gefahr die große Schwester rufen, das ist eine Taktik von afrikanischen Ameisen. Wenn sie etwa auf Beutezügen von Termiten verletzt werden, können sie Artgenossinnen rufen. Das haben Tierökologen der Universität Würzburg herausgefunden. Nach den Forscherangaben ist es das erste Mal, dass bei wirbellosen Tieren ein Helferverhalten gegenüber Verletzten beobachtet wurde. Genauer funktioniert das so. Ein im Kampf verletztes Tier alarmiert die anderen Ameisen, indem es chemische Signalstoffe über eine Drüse absondert. Daraufhin läuft eine Rettungskette an, damit die verletzte Ameise zurück ins Nest gebracht werden und dort verarztet werden kann. Die Biologen haben die Matabele-Ameise südlich der Sahara mehrere Jahre beobachtet. Sie sagen, der Aufwand, sich um die verletzten Tiere zu kümmern, zahlt sich aus. Ohne Rettungsaktionen wären die Ameisenkolonien um mehr als ein Viertel kleiner. Fast 2 Milliarden Menschen auf der Welt trinken schmutziges Wasser. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Laut WHO ist das Wasser mit Fäkalien verunreinigt und kann zu Cholera, Typhus oder Polio führen. 500.000 Menschen pro Jahr stirbt laut WHO an Durchfallkrankheiten. Die Zahlen zum aktuellen Stand kommen von der UNO. UNO und WHO fordern, dass die Länder mehr in ihre Infrastruktur und in die Trinkwasserversorgung investieren. Die Investitionen seien zwar in den letzten Jahren gestiegen, aber es müsse mindestens 3-mal so viel investiert werden, um die Ziele zu erreichen, die die Länder sich selbst gesetzt haben.
D-Radio Wissen.
Heute ist für viele Musikfans ein ganz großer Tag. Seit heute gibt es nämlich das neue Album von Kendrick Lamar. Humble. Kennt ihr schon hier von D-Radio Wissen? Der Song ist drauf auf dem neuen Album Damn. Kendrick Lamars 4. Platte ist das. Anke van der Weyer, du hast dir das Album heute den ganzen Tag für uns angehört. Viele Menschen, die reden ja von Kendrick Lamar als dem größten Rapper momentan. Dementsprechend groß waren natürlich auch die Erwartungen. Konnte Kendrick denen gerecht werden?
Meiner Meinung nach konnte das Kendrick, ne? Kendrick Lamar, der lässt uns wirklich wieder alle an seinen Rap-Skills gepaart mit Geschmackssicherheit teilhaben. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Quarter piece, got war and peace inside my DNA. Auf Damn, dieser Platte, da gibt's erstmal ein 2-Minuten-Intro, in dem Kendrick Lamar eine Geschichte über eine alte Frau erzählt und dann geht's los mit dem Song, den wir hier gerade hören, DNA, und da weiß man eigentlich sofort wieder Bescheid, der König meldet sich zurück.
Kendrick Lamar ist nicht nur für seine Rap-Skills bekannt, sondern auch für seine Texte. Worum geht's auf Damn inhaltlich?
Kendrick Lamar, der hat sich auf der Platte sehr viel mit sich selbst beschäftigt, ne? Allerdings jetzt nicht auf so eine ich feiere mich die ganze Zeit mal selbst ab Art, sondern es geht um das Verhältnis zu seiner Familie und es geht auch darum, was dieser ganze Fame, den Kendrick Lamar im Moment hat, mit ihm gemacht hat. Kendrick Lamar, der ist in Compton aufgewachsen, einem Vorort von Los Angeles mit extrem viel Kriminalität, auch Bandenkriminalität und so. Und jetzt ist Kendrick Lamar einer der einflussreichsten Rapper überhaupt. Und um dieses Aufwachsen in Compton, da ging es auch auf Kendrick Lamars 2. Album Good Kid, Mad City. Danach wurde die Platte sehr politisch, To Pimp a Butterfly hieß die. Die politischen Momente, die gibt's auf Damn natürlich auch, aber die treten so ein bisschen in den Hintergrund.
Ich achte ja gar nicht so auf Texte, sondern eher so auf Beat und Sounds. Wie ist der Sound der Platte?
Der ist ziemlich divers. Es gibt diese Banger wie Humble oder DNA, da haben wir ja gerade schon reingehört. Aber Kendrick Lamar, der wird scheinbar immer offener dafür, auch mal so ein bisschen seichter unterwegs zu sein. Auf Element, da erinnert er fast so ein bisschen an Drake. Singen kann er halt auch, der Kendrick. Was Kendrick Lamar wirklich so besonders macht, sind nicht nur seine Rap-Skills und sein guter Geschmack. Bei dem hat man irgendwie wirklich das Gefühl, was auf dieser Platte passiert, das ist echt, das ist einfach authentisch. Ne? Das hat vielleicht auch so ein bisschen mit der Art zu tun, wie Kendrick Lamar seine Songs aufnimmt. Darüber hat er mit Hip-Hop-Produzent Rick Rubin gesprochen.
It starts from just a whole bunch of premeditated thoughts. The process of me thinking about the ideas and what I want to say next. And by the time I get into the studio, I have to find that exact sound that triggered the emotion or the idea that I thought about 2 months ago.
Kendrick Lamar überlegt sich erstmal sehr genau, was er wie sagen will. Und wenn er dann ins Studio geht, dann versucht er eben genau die Emotion wieder zurückzuholen, die ihn dazu gebracht hat, diesen speziellen Song zu schreiben.
Gibt es denn irgendwas an der Platte, wo du sagst, das passt jetzt nicht so für dich?
Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob Kendrick Lamar jetzt zu seicht klingt. Ich persönlich finde, dass er das gut machen kann, aber es ist natürlich Geschmackssache. Wo ich allerdings so ein bisschen raus bin, ist das Feature mit U2-Frontmann Bono. Der Song an sich, der ist jetzt noch nicht mal so schlimm, ne? Auch wenn er mich jetzt im Vergleich nicht so abholt wie andere Songs auf der Platte und so ein bisschen abfällt. Aber Bono, den brauche ich jetzt wirklich auf einem Album von Kendrick Lamar überhaupt nicht. Aber es zeigt natürlich auch mal wieder, Kendrick Lamar doesn't give a damn. Und zwar, weil er kann. Und es gibt noch ein weiteres, eher überraschendes Feature auf dieser Platte, auf Damn Rihanna. Die ist auf dem Song Loyalty mit am Start. Und diese Kombi, Rihanna und Kendrick Lamar, die funktioniert für mich dann schon wieder sehr gut.
Hören wir jetzt. Anke van der Weyer hat für uns reingehört in das neue Album von Kendrick Lamar. Damn heißt das. Ist heute rausgekommen und Anke sagt, gute Platte. Mit drauf ist auch Rihanna auf dem Song Loyalty.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
US-Präsident Donald Trump zeigt weiter militärische Härte.
We are so proud of our military and it was another successful event.
Gestern hat das US-Militär ihre größte nicht-atomare Fliegerbombe über Afghanistan abgeworfen. Das Ding ist bekannt als Mother of All Bombs. Wikipedia gibt für das Jahr 2009 einen Stückpreis von 14,6 Millionen US-Dollar an. Pro Stück. Trump hat den Abwurf der Moab-Bombe als eine sehr, sehr erfolgreiche Mission bezeichnet. Was soll er auch sonst sagen? Wir sprechen jetzt mit unserer Korrespondentin für Afghanistan, Silke Dietrich. Silke, wo genau wurde die Bombe denn abgeworfen? Wie müssen wir uns das Gebiet da vorstellen?
Also es war in der Provinz Nangarhar, die liegt im Osten von Afghanistan. Das ist so genau an der Grenze zu Pakistan eigentlich. Und die Gegend, in der die Bombe abgeworfen wurde, die gilt sozusagen als die Hauptstadt des sogenannten IS in Afghanistan. Also da gibt es sogar einen eigenen Radiosender des IS, Radio Kalifat, über den ziemlich viel Propaganda gesendet wird, um eben neue Kämpfer zu gewinnen. Und es soll eben auch das Haupttrainingsgelände des IS jetzt getroffen haben.
Die Mother of All Bombs, die wiegt 10 Tonnen. Welchen Schaden hat sie angerichtet?
Also die Augenzeugen haben erstmal schon mal erzählt, dass das wirklich der absolut lauteste Knall war, den sie je in ihrem Leben gehört hätten. Und das will schon ein bisschen was heißen, weil die meisten dort ja schon seit Jahrzehnten im Krieg leben und den auch kennen. Aber das afghanische Verteidigungsministerium sagt ja zumindest, dass 36 IS-Kämpfer ums Leben gekommen seien. Und es habe aber keine zivilen Opfer gegeben. Also der Geschäftsführer der afghanischen Regierung, Abdullah Abdullah, der hat auf Twitter geschrieben, in der Region seien eh keine Familien mehr gewesen, da die Gegend komplett in der Hand der IS-Kämpfer sei.
Was mit diesem Tunnelsystem, von dem da die Rede war, was kann man da drin vermuten? Sind da Waffen drin oder wie sieht das da aus?
Waffen. Man kann auch vermuten, dass das einfach Verstecke sind. Das US-Militär hat deutlich Drohnenangriffe erhöht, auch in Afghanistan. Das heißt, dass viele Kämpfer vermutlich da auch einfach leben und sich verstecken, die Anführer da versteckt wurden. Wir hatten schon Osama bin Laden, der in diesen Tunnelsystemen auch lange Zeit sich versteckt hatte. Ja, so denke ich, kann man sich das vorstellen.
Bei Terrororganisationen in Afghanistan, da denken wir ja meistens an die Taliban. Das Ziel waren aber diese Tunnelsysteme des sogenannten Islamischen Staates. Welche Rolle spielt der IS momentan in der Region? Spielt Taliban keine Rolle mehr?
Oh, das kann man auf gar keinen Fall so sagen. Und ich finde es auch durchaus richtig, dass wir immer noch erstmal an die Taliban denken in Afghanistan, weil die haben einen weitaus größeren Einfluss in Afghanistan als der IS. Die Taliban haben viel größere Gebiete unter Kontrolle. Die haben Gebiete unter Kontrolle, in denen die Regierung von Afghanistan überhaupt gar nicht mehr selber regieren kann. Und das ist bei dem sogenannten IS überhaupt nicht der Fall. Also die Zahlen schwanken immer so ein bisschen, wenn es um die IS-Kämpfer geht in Afghanistan. Es sollen jetzt so um die 1000 aktiven Kämpfer sein, sagt das US-Militär. Mindestens genauso viele wollen die auch schon getötet haben. Es kommen natürlich auch ständig immer noch mal wieder neue Kämpfer nach, weil auch die Taliban in Pakistan schließen sich dem IS manchmal an. Also es ist sehr verwirrend. Ich wüsste auch nicht, wer da richtig eine Liste jetzt führt. Aber der IS ist einfach trotzdem sehr, sehr effektiv bei Attentaten in Afghanistan. Und dann trifft es auch nochmal die Leute in Kabul, in der Hauptstadt. Also die Terrormiliz hat zum Beispiel im vergangenen Jahr fast 10-mal so viele Zivilisten getötet oder verletzt wie noch im Jahr 2015. Das trifft vor allen Dingen Zivilisten auch in der Hauptstadt.
Der Abwurf dieser Bombe, der wurde mit der afghanischen Regierung vorher abgesprochen. Wie sind dort heute die Reaktionen?
Der afghanische Präsident und auch der Geschäftsführer der Regierung, die haben das bestätigt, dass das abgesprochen war. Sie sagen auch, dass sie gemeinsam mit den USA das Land vom Terror befreien wollen. Kritik gab es eigentlich nur vom ehemaligen Präsidenten Afghanistans, von Hamid Karzai. Der hat getwittert, das sei kein Krieg gegen den Terror, sondern ein unmenschlicher und brutaler Missbrauch des Landes Afghanistans als Testgelände für neue und gefährliche Waffen.
Also neu ist die Waffe, glaube ich, gar nicht. Diese Bombe wurde vor, ich glaube, 14 Jahren getestet. Also insofern ein eigenartiger Tweet dann in dem Augenblick, oder nicht?
Ja, aber es hat in dem Fall ja natürlich Afghanistan getroffen. Ich glaube, der hat es auch ziemlich schnell danach geschrieben. Da hatten wir, als wir die ersten Meldungen hatten, stand ja auch überall, dass es das erste Mal war und in der Größe. Und Afghanistan hat diese Bombe bisher noch nicht gesehen.
Heute findet in Moskau eine multinationale Gesprächsrunde statt, unter anderem mit Afghanistan, mit China, Pakistan und dem Iran, bei der über die Sicherheit und die nationale Einheit Afghanistans beraten werden soll. Ist der Bombenabwurf in dem Zusammenhang politisches Kalkül des Präsidenten Trump gewesen?
Könnte man vermuten. Ich will das jetzt mal nicht weiter ausführen unbedingt. Aber man sieht erstmal, finde ich, allein an dieser Konferenz schon, wie viele globale Mächte in Afghanistan eigentlich mitmischen und versuchen, da irgendwelche Stricke zu ziehen. Und die USA sind ja bei dem Treffen nicht mit dabei. Die waren allerdings eingeladen. Also die hatten selber abgesagt. Es ist für die USA natürlich der längste Krieg überhaupt. Und die Strategie, die Donald Trump da in Afghanistan fährt, die war nie richtig klar dargelegt worden. Es klang anfangs eigentlich immer eher so, als würde er die Truppen mit 9000 Soldaten, die noch da sind, alle rausholen. Und jetzt steigt auf einmal die Anzahl der Luftangriffe wieder. Und gerade gestern, ja, ein ziemlich deutliches Zeichen, dass die USA den IS auch in Afghanistan hart bekämpft.
Silke Dietrich über den Bombenabwurf auf eine IS-Stellung in Afghanistan.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Urlaub in der Türkei. Viele entscheiden sich dieses Jahr dagegen. Die politischen Entwicklungen, die unsichere Lage im Land nach diversen Terroranschlägen, aber auch die Auseinandersetzung zwischen Deutschland und der Türkei, die haben dazu geführt, dass immer weniger Deutsche an den türkischen Stränden entspannen wollen dieses Jahr. Im Februar haben 96.000 deutsche Urlauber den Urlaub in der Türkei gemacht. Das waren 40.000 weniger als im Februar 2016. Also ein Einbruch um rund 30%. Und auch die in Deutschland lebenden Türken sind zurückhaltend. Viele warten das Referendumsergebnis ab. Am Sonntag ist Wahl. Die Radiowissen-Reporterin Serap Doğan hat bei Deutsch-Türken nachgefragt, welche Urlaubspläne sie so für dieses Jahr haben. Serap, wie bist du da vorgegangen, um rauszukriegen, ob wirklich weniger Türken in die Türkei fliegen wollen?
Also ich habe mal in einem türkischen Reisebüro nachgefragt, da viele Deutsch-Türken, die nicht online buchen, ihre Türkei-Flugtickets hauptsächlich in türkischen Reisebüros kaufen. Und Niyazi Güler, der seit über 20 Jahren ein Reisebüro in Ahlen bei Münster hat, sagt, dass es dieses Jahr bei ihm einen starken Rückgang bei den Buchungen gibt.
Wenn man mit dem Vorjahr noch vergleicht, sind 60% weniger Buchungen. Die warten und mir sagen, wir warten erstmal auf 16. April. Danach werden wir uns entscheiden. Die Ungewissheit der politischen Lage in der Türkei. Ich schätze, dass noch Stornierungen kommen werden. Viele haben auch gesagt, dass sie eventuell dieses Jahr gar nicht fliegen werden, weil sie eben Angst haben.
Hm. Du hast auch mit Deutsch-Türken gesprochen und sie gefragt, was eigentlich ihre Ängste oder Befürchtungen sind. Was sagen die?
Es sind insbesondere die Neinsager, also die Kritiker und Gegner der Verfassungsreform, denen die politische Entwicklung in der Türkei Angst macht. Die politische und gesellschaftliche Spaltung in der Türkei hat in den letzten Monaten enorm zugenommen. Und auch unter den in Deutschland lebenden Türken ist eine immer tiefere gesellschaftliche Spaltung zu beobachten, gerade wegen den politischen Positionen, also zwischen den Gegnern und Befürwortern der türkischen Regierung Und wenn es zu einem Ja bei der Volksabstimmung am Sonntag kommen sollte, könnte alles noch schlimmer werden, befürchten sie, insbesondere in der Türkei.
Es ist ja jetzt schon so, dass viele unterdrückt werden, keine Meinungsfreiheit stattfindet. Und wir sind uns unsicher, ob man in so ein Land unter den Umständen verreisen kann.
Meine Frau sagt, dass sie nicht in diesem Sommer in der Türkei gehen möchte. Sie hat Angst. Wir werden immer unterdrückt, egal wo in der Türkei. Weil wir andere Meinungen haben und wir wollen auch andere Meinungen frei äußern. Aber deswegen haben wir Angst.
Wenn wir jetzt mitbekommen, dass auch deutsch-türkische Journalisten inhaftiert werden, ist man natürlich sehr verunsichert, weil man nicht genau weiß, was einem konkret vorgeworfen wird, welche Aktionen gleich als Bedrohung empfunden werden in der Türkei.
Also das kann man absolut nachvollziehen. Jetzt ist aber ja so, dass für viele Deutsch-Türken die Türkei nicht nur ein Urlaubsland ist, sondern auch ein Stück Heimat. Sie fliegen dahin, um Familie zu sehen, Angehörige. Fällt da die Entscheidung nicht besonders schwer, einfach auf die Reise in die Türkei dieses Jahr verzichten zu müssen?
Ja, natürlich ist es für viele keine leichte Entscheidung, vor allem wenn man dort Familie hat. Und gerade deswegen hätten sie auch schon gebucht, erzählt die 32-jährige Juristin Ayşe Gülçakmak.
Wir müssen im Sommer in die Türkei reisen, aus familiären Gründen. Mein Schwiegervater ist seit längerem schwer erkrankt und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal eine Reiserücktrittsversicherung gebucht. Das war dieses Jahr das erste Mal die Situation, dass wir uns das vorbehalten wollten, weil wir nicht wissen, was nach dem 16. April passiert.
Gibt es denn eigentlich auch welche, die den Sonntag gar nicht abwarten, die sich schon vor dem Referendum ganz verabschiedet haben von den Gedanken, in die Türkei zu fliegen?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel der 24-jährige Student Cem Aydın. Den Sommerurlaub würde er schon seit Jahren immer in der Türkei verbringen. Und in den letzten Jahren habe er mit seinen Freunden meist auch schon im Januar, Februar gebucht. Einfach aus Kostengründen, um von den günstigen Frühbucherpreisen zu profitieren, sagt er. Allerdings sehe es dieses Jahr anders aus.
Wir wissen nicht, wie das Referendum ausgehen wird und die Lage in dem Land selbst ist einfach instabil zurzeit. Und Urlaub ist halt etwas, wo man sich entspannen will, sich sicher fühlen will. Und das ist halt einfach für uns Deutsch-Türken oder Deutsch-Kurden, gerade wie wir das Land beobachten, die Türkei, leider nicht ganz gegeben. Man schaut nach Alternativen, vielleicht kann ich nach Spanien, Griechenland, Italien und ist jetzt nicht unbedingt auf die Türkei als Urlaubsziel fokussiert.
Und wenn auch nicht als Urlaubsziel, ist Cem Aydın trotzdem auf die Türkei und vor allem auf das Ergebnis der Volksabstimmung am kommenden Sonntag fokussiert. Schließlich möchte er in Zukunft wieder in die Türkei reisen, so Aydın.
Abwarten oder gar nicht erst die Reise in die Türkei buchen. Viele Deutsch-Türken sind momentan sehr zurückhaltend mit ihren Reiseplänen. Serap Dohan hat mit einigen von ihnen gesprochen. Hier ist die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Im Leben ist es ja nun mal so, dass auch nach den schlimmsten persönlichen Erlebnissen das Leben um einen herum weitergeht. Und im eigenen Leben schleicht sich langsam der Alltag auch wieder ein. So ist es auch bei den Dortmunder Spielern, die ja schon morgen Mittag um 15.30 Uhr im eigenen Stadion gegen Eintracht Frankfurt ran müssen. Das Leben geht weiter, genau wie die Bundesliga. Trotz Bombenanschlag auf die Spieler am Dienstag. Aber selbst wer meint, er sei mental schon mehr oder weniger dazu in der Lage, auf den Platz zu gehen und Fußball zu spielen, dessen Körper, der sendet vielleicht ganz andere Signale. Roman Bürki, der Torhüter von Borussia Dortmund, hat ja nach dem Anschlag gesagt, er hätte keine Stunde geschlafen in der Nacht. Wir klären jetzt mit unserem Notfallmediziner Dr. Johannes Wimmer, wie krass eigentlich die körperlichen Folgen eines Traumas sein können. Johannes, bleiben wir mal beim Schlaf. Wie lange kann der Schlaf denn durch so ein traumatisches Erlebnis gestört werden?
Das kann extrem lange sein. Das hängt ja davon ab, wie jeder individuell mit so einem Problem umgeht, also mit der Belastung, die insbesondere danach auftritt. Das ist auch manchmal gar nicht sofort der Fall, sondern tritt erst Monate oder sogar Jahre später ein und kann dann wirklich ein chronisches, also sehr, sehr lang anhaltendes Problem sein.
Wenn man dann doch in den Schlaf findet, träumt man dann eigentlich anders?
Das ist tatsächlich so, dass gerade bei dieser Erkrankung der posttraumatischen Belastungsstörung, die ja häufig ist bei zum Beispiel Soldaten, die im Krieg schlimme Dinge erlebt haben, bei Unfallopfern, bei U-Bahn-Fahrern, die miterleben mussten, wie sich zum Beispiel jemand vor die U-Bahn stürzt. Also das sind Probleme, die ganz typisch dann so tief in uns verwurzelt sind und solche Traumata, die kommen dann nachts auch immer wieder raus und werden dann verarbeitet, genauso wie wir nachts ja auch lernen. Und gerade Angst ist natürlich ein unfassbar starker Reiz oder eine starke Emotion, die dann nachts eben auch mal einfach freie Fahrt hat und dann kommt es zu sogenannten Flashbacks, das kann aber auch tagsüber sein, also dass man das nochmal durchlebt oder halt eben zu Albträumen.
Was macht der Körper in dem Augenblick? Ich kann mir vorstellen, man wacht vielleicht völlig verschwitzt auf, atmet sehr schnell und stark.
Genau, es sind ja nicht nur die Bilder, die man nochmal vor Augen hat, sondern gerade im Traum ist der Körper ja in der Lage, diese Situation wirklich nochmal richtig zu durchleben. Und das sorgt dann eben dafür, dass man dann auch die Hormone, also die Angsthormone oder Stresshormone, wie zum Beispiel Adrenalin, ausschüttet. Und die führen dann halt zu Herzrasen, zu Schwitzen, zu schnellerer Atmung und eben auch dazu, dass die Angst nochmal potenziert wird.
Also diese Situation wie dieser Mordanschlag am Dienstag, das ist eine extreme Stresssituation. Du sagst gerade, Adrenalin spielt in dem Fall eine Rolle, wenn es dann passiert, aber später auch noch.
Genau, der Körper merkt sich ja vieles. Wir haben ja ein Schmerzgedächtnis, wir haben aber genauso auch ein Traumagedächtnis. Normalerweise ist es zum Glück so, dass man ja schlechte Ereignisse irgendwann vergisst. Also gerade aus der Kindheit erinnert man dann irgendwann nur noch das Positive. Wenn ein Erlebnis aber sehr, sehr einschneidend und extrem negativ ist, dann kann das eben auch haften bleiben. Da muss man allerdings sehen, das ist für jeden unterschiedlich. Also es wird aus diesem Spielerbus viele geben, die ganz anders reagieren als zum Beispiel dann natürlich derjenige, der am nächsten dran war oder auch körperliche Schäden davon gezogen hat. Aber es kann auch sein, dass Menschen, die sonst irgendwie eher so ein bisschen zart wirken, ganz gut damit umgehen können und die, die eher so ein bisschen härter wirken, dann auf der anderen Seite allerdings stark darunter leiden.
Was gibt es noch für körperliche Reaktionen auf so ein traumatisches Erlebnis?
Also typischerweise ist eben natürlich der Schlaf gestört, aber es kann eben auch tagsüber tatsächlich zu diesen Flashbacks kommen, dass man dann in Situationen überhaupt nicht mehr funktioniert und auch so eine Art Angststörung dann bekommt. Was auch häufig ist, ist, dass Menschen, die ein traumatisches Erlebnis durchleben mussten, dann zum Beispiel auch nicht in die gleiche Situation nochmal können. Also viele werden Schwierigkeiten haben, wieder in diesen Bus einzusteigen oder sich nochmal an die gleiche Stelle zu setzen. Oder wenn sie dann irgendwo vorbeifahren und das kennt man so aus den Filmen, irgendwo geht ein Böller hoch, dann zucken alle halt wirklich zusammen. Das ist das Gedächtnis sozusagen dessen, was erlebt wurde. Und da sind die Trigger im Körper noch scharf gestellt. Mit der Zeit und natürlich auch mit Betreuung, wenn man besonders betroffen ist, kann man das aber ganz gut in den Griff bekommen.
Ich habe gestern einen Experten gehört, der hat gesagt, der Verein wäre gut beraten, wenn er diesen Bus nicht mehr verwenden würde und auch den Weg vom Hotel zum Stadion nicht mehr diesen Weg benutzen würde. Also da muss jetzt viel getan werden in Sachen psychologische Therapie wahrscheinlich, oder?
Ja, also man muss erstmal natürlich sehen, dass die Reize genommen werden, genau, also einen anderen Bus, das hilft schon mal, aber irgendwann ist es schon auch wichtig, dass man den Weg dann doch wieder fährt und natürlich auch damit wieder zurechtkommt. Ne? Also man kann natürlich nicht einfach nur sagen, entgehe dem jetzt irgendwie die ganze Zeit und versuche es zu vermeiden. Das ist halt kein Coping-Mechanismus. Coping, also Bewältigung, bedeutet auch, dass ich mich irgendwann der Situation, die dieses Trauma oder auch diesen psychischen Schaden verursacht hat, natürlich auch stellen kann.
Dr. Johannes Wimmer in D-Radio Wissen darüber, wie unser Körper auf ein Trauma reagiert.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Raser- und Autorennenszene, wenn wir über die berichten, dann geht es ja in der Regel um geheime illegale Rennen irgendwo in der Stadt oder auf dem Land mit hochgetunten Autos. Und einmal im Jahr an Karfreitag, da trifft sich die Autotuning-Szene an ihrem selbst ausgerufenen Car-Freitag in vielen deutschen Städten. Heute ist Karfreitag und es ist ja nun so, dass spätestens seit der Verurteilung eines Rasers wegen Mordes im Februar die Tuning- und Raserszene ganz besonders im Visier von uns allen ist und der Polizei ja sowieso. Alfred Fuhr ist Verkehrssoziologe. Herr Fuhr, wie müssen wir uns diesen Karfreitag heute vorstellen? Treffen sich da die Tuner zur gegenseitigen Lobhudelei oder gibt es da auch das ein oder andere Rennen?
Ja, also die ganze Tuning-Szene ist ja inzwischen so richtig ausdifferenziert. Da gibt es also eben auch die Poser, das heißt, man versucht so ein bisschen zu zeigen, was der Motor kann. Dann wird sich halt hingestellt, dann wird die Form angeschaut und natürlich wird es entsprechend auch einige geben, die sagen, komm, unter diesen ganzen vielen Autos, da falle ich gar nicht weiter auf. Und dann versuchen die eben auch an anderen Stellen wieder ein Rennen zu initiieren. Das ist so sicher, wie es den Karfreitag nächstes Jahr geben wird.
Ich habe einen Freund, würde ich nicht sagen, aber jemanden im Bekanntenkreis, der postet bei Facebook ständig Fotos von seinen sehr teuren Autos. Der hat nämlich irgendwelche seltenen Porsche und BMW, die irgendwie nur 2000 Mal gebaut wurden mit extremer Motorisierung. Ich kenne mich da nicht aus. Also die fahren dann dahin und alle stehen drumherum und sagen, boah, guck mal, das ist doch dieser eine G4 BMW oder
richtig.
Was?
Ja, genau. Ja, also zunächst mal, die Tuning-Szene ist ja auch so bunt und vielschichtig wie nur etwas. Deswegen sind auch solche Verbote, wie sie dann Kommunen aussprechen, wo sie sozusagen alles, was auch nur ein bisschen wie Tuning aussieht, verbieten, nicht wirklich hilfreich. weil natürlich auch so ein Spaß am selber machen, also wir würden niemals auf die Idee kommen, irgendjemandem den Besuch in einem Baumarkt zu verbieten, bloß weil er seine Wohnung ganz individuell einrichten will. Und so ist das eben auch. Die Tuning-Szene nutzt praktisch diese ganzen Produkte, um aus den lieblos designten Autos der Hersteller eben was Persönliches zu machen. Also nach denen ihrer Vorstellung ist das dann individuell. Wenn man dann aber genau hinschaut, ist das eigentlich alles auch wieder dasselbe, weil natürlich außer tiefer legen und den Motor entsprechend tunen oder eben Motor zu veredeln mit Chrom und so. Also alles, was es da so gibt, dient ja letztendlich dazu, das nur persönlicher zu machen.
Aber hilft denn wirklich gar nichts? Da gab es diese Verurteilung eines Rasers wegen Mordes in Berlin. Und die Raserszene, die steht ja unter starker Beobachtung der Polizei. Wie präsent wird die Polizei da eigentlich heute sein?
Na, also die Polizei versucht wieder mal so in typisch deutscher Manier aus dem Spagat heraus den Hochsprung, ne? Also man kündigt natürlich an, und das hat man also die ganzen Jahre auch gemacht, dass man also verschiedene Dinge im Keim ersticken will. Ich kann es Ihnen hier aus Frankfurt erzählen. Da macht also die Polizei eine kurze Pressemitteilung und sagt, das und das und das und das werden wir nicht tolerieren, ja, wenn wir sie denn erwischen. So, und das ist eben Teil dieses Spiels. Es gibt natürlich in dieser Tuning-Szene auch Leute, die einfach Spaß dran haben, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen. Und weil wir ja die modernen Kommunikationsmittel haben, muss die Polizei jetzt auch auf die modernen Kommunikationsmittel gehen. Das heißt, hier wird natürlich versucht, Flagge zu zeigen, und zwar auf beiden Seiten. Aber letztendlich können wir nie verhindern, dass es jetzt zum Beispiel, was wirklich, wo ich wirklich auch immer Bammel habe, ist, dass eben Unschuldige zu Schaden kommen, dass eben so ein Rennen eben aus der Form gerät und dass es eben nicht mehr bei diesem Spaß bleibt, sondern dass da wirklich Menschen zu Tode kommen. Und das ist ja auch der Grund, warum man dann zu so harten Maßnahmen greifen will. Aber wie gesagt, die Szene interessiert das relativ wenig, weil die ist so vielschichtig und so bunt. Und sicherlich gibt es auch Sympathisanten dafür, dass man auf der öffentlichen Straße Rennen macht. Aber in der Regel geht es einfach darum, ich zeige, was ich habe. Ich bin persönlich und ich mache sozusagen mein Ding.
Das heißt, diese Verurteilung nach Mord, die schreckt nicht so sehr ab wie ein Auto, was dann beschlagnahmt wird.
Ja, weil das direkt wirkt. Ja. Also was trifft mich wirklich und was hilft sozusagen in diese Szene, wie auch bei den Fans, weil im Prinzip sind auch diese Tuning-Leute nichts anderes als Fußballfans. Jeder macht aus diesem Fußball ganz was anderes. Ne? Also wir schauen uns das im Fernsehen an, freuen uns, wenn Dortmund gewinnt. Und für die Fans ist es eben wichtig, dass man dabei war und dass man möglichst sich auch noch mit den anderen Fans dann entweder verbrüdert oder sich eben kloppt. Das ist ganz normal. Bei der Tuning-Szene ist das auch so. Man muss jetzt halt einfach von der Polizei aus versuchen, die Hardcore-Szene zu durchdringen. Das machen die auch, polizeistrategisch, taktisch. Sie haben sicherlich auch entsprechend Undercover-Leute. Und man beobachtet natürlich auch die ganzen sozialen Medien und kann dann eben den einen oder anderen Fall da eben aufklären, beziehungsweise man kann noch ein bisschen was verhindern. Aber ganz generell ist das, wie gesagt, ein sehr schwieriges Unterfangen.
Verkehrssoziologe Alfred Fuhr über den Car-Freitag heute am Car-Freitag in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Fische haben einen extrem guten Geruchssinn. Aber wenn sie Chemikalien oder Öl im Wasser riechen, können sie das keinem erzählen. Chinesische Forscher haben einen Roboterfisch entwickelt, der genau das kann. Mit Hilfe von Sensoren misst er Salzgehalt und Wassertemperatur und erkennt auch verschiedene Chemikalien. Die gesammelten Daten sendet er dann per Funk an die Wissenschaftler. Der Robofisch sieht aus wie ein künstlicher Rochen und bewegt sich auch so, mit dem Flossenschlag eines Manta-Rochens. Er ist, bis auf die Batterie, ganz aus Silikon und transparent. In China kann so ein Robofisch ganz besonders gute Dienste leisten. Chinesische Gewässer werden immer wieder durch lecke Ölpipelines oder illegal verklappte Chemieabwässer verseucht. Aber auch in den USA und England wird an ähnlichen Unterwasserrobotern geforscht. Bisher sind die Modelle für den Einsatz allerdings noch viel zu teuer, etwa 70.000 Euro pro Stück. Die chinesische Variante soll deutlich billiger werden. Künstlich gehärtete Fette sind schlecht für die Gesundheit. Davon gehen Mediziner schon lange aus. Aber würde es helfen, solche Fette zu verbieten? Um das herauszukriegen, haben 11 Kommunen im Bundesstaat New York einen Langzeittest gemacht. Von 2007 bis 2011 durften die Restaurants dort keine Transfette mehr verwenden. Die entstehen, wenn Pflanzenfett künstlich gehärtet wird. Und sie sind in allen möglichen Lebensmitteln, Cookies, Chips, Süßigkeiten, aber auch in Frittierfett, Margarine oder Popcorn. Ein Forscherteam hat die Gesundheitsdaten der Menschen und die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle in den Testkommunen überwacht und mit den Daten in den Nachbarkommunen verglichen. Das Ergebnis der Studie wurde jetzt im Fachblatt JAMA Cardiology veröffentlicht. Demnach gab es in den Testgebieten 6,2% weniger Menschen, die mit Herzinfarkt oder Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wobei der Effekt bei den Herzpatienten noch am deutlichsten war. Die Forscher schließen daraus, dass schärfere Gesetze gegen Transfette ein sinnvoller Weg wären, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Als Frau Kinder zu haben, heißt auch weniger Geld sparen können. Soziologen der Uni Köln haben 12.000 Haushalte untersucht und einen Zusammenhang gefunden zwischen Elternschaft, dem Geschlecht und dem Vermögen. Frauen ohne Kinder konnten mehr Vermögen aufbauen als Frauen mit Kindern. Bei Männern machte das Kinderhaben auch einen Unterschied, allerdings konnten Männer mit Kindern mehr Vermögen aufbauen als Frauen mit Kindern. Die Soziologen erklären das vor allem damit, dass Mütter erst einmal ihren Job unterbrechen und meist nur in Teilzeit arbeiten. Deshalb könnten sie weniger sparen. Am wenigsten Vermögen aufbauen konnten Frauen, wenn sie ihre Kinder früh bekommen hatten. Und wenn sie nicht mit ihrem Partner verheiratet waren.
Die Radio Wissen.
Ostern 2017, die hat nicht nur Schokoeier zu bieten, sondern auch Eier aus Plastik mit Elektronik drinne. Die Tamagotchis sind wieder mal neu aufgelegt worden und seit dieser Woche zu kaufen. Die kleinen digitalen Tierchen aus den 90ern, die für viele Eltern damals der Anfang des Unterganges des Abendlandes waren. Gut, wir haben trotzdem alle überlebt. Muss zugeben, ich hatte auch eins und schaut, aus mir ist auch halbwegs was geworden. Naja, was es noch so aus den 90ern zu uns in die Gegenwart geschafft hat und was besser für immer in der Vergangenheit in Frieden ruhen sollte, das hat Kollege Christian Schmidt für uns rausgekramt.
Küss mich, komm.
Oh no.
Tanz mit mir. Fick mich.
Badesalz fasst das Tamagotchi-Prinzip ganz gut zusammen. Es macht Lärm und es nervt. Genau wie eigentlich die ganzen 90er. Eurodance ist heute Oldie, aber nicht tot zu kriegen. Kaum ein Großstadtclub, der nicht mit Trashdance-Partys lockt. Und es gibt noch mehr, das aus den Gräbern der 90er wie Zombies auferstanden ist.
Geil, es war Wahnsinn.
Die Kelly Family feiert Reunion und selbst Joey Kelly ist überrascht vom Erfolg.
Der erste Konzert war nach 17 Minuten ausverkauft. Der zweite war auch nach ein paar Stunden, der dritte auch nach einem halben Tag.
Gut, aber zugegeben, es war nicht alles schlecht in den 90ern.
Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen.
Hörspiele auf Kassette im Walkman. Das waren die 90er. Fünf Freunde, wer mutig genug war. TKKG für die, die gerne mal beim Klassenlehrer petzen. Und totally akzeptieren, dass der Verdächtige immer ein Ausländer ist.
Oh, das hört sich ja gefährlich an. Und was habt ihr damit zu tun?
Und dann auch ganz vorne mit dabei Bibi Blocksberg, weil es ja noch kein Harry Potter gab.
Hex, Hex!
Hören, bis die Batterie alle war.
Gestatten, Benjamin Blümchen, der einzige sprechende Elefant der Welt.
Aber auch das war dann vorbei. Im selben Jahrzehnt kam ja der Discman. Allerdings für diejenigen, die nicht das Geld hatten für die Anti-Schock-Technik, ihr erinnert euch, hielt sich der Spaß in Grenzen.
Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Heute laufen die drei Fragezeichen ruckelfrei bei Spotify und haben über 2 Millionen Abrufe pro Track. Und so ist der 90s-Klassiker erfolgreicher als zum Beispiel Tim Bensko tatsächlich. Die beste Erfindung der 90er aber für Kiffer, die in der Nacht keinen Schlaf finden oder einsame Hausfrauen, Teleshopping. Das Ding damals.
Teleshop, schau rein, kauf ein im Teleshop.
Sie sitzen ganz bequem zu Hause und können, wenn Sie möchten, das eine oder andere per Telefon hier bei uns bestellen.
Sachen wie zum Beispiel, Gott, wie beschreibe ich das jetzt? Also eine Figur fürs Auto mit Saugnapf für die Fensterscheibe, die über einen Blasebalg am Arsch mit einer Hose verbunden ist. Ach komm hier.
Mr. Oho ist der ideale Begleiter im Auto. Durch den soliden Pumpmechanismus
können Sie die Hose des Mr. Oho herunterlassen, um vielleicht dem einen oder anderen zu sagen, was Sie gerade denken.
Für 39 Mark eigentlich ein Schnäppchen. Und wer denkt, dass Teleshopping heute durch Amazon abgelöst wird, der hat nur halb recht. 1,5 Milliarden Umsatz macht der Markt heute noch. Ganz vorne mit dabei Judith Williams, genannt die Home-Shopping-Queen.
Du hast einen Kopf, zwei Beine und siehst nicht so schlecht aus. Steh auf und mach was, egal was, arbeite.
Als Moderatorin, aber vor allem als Verkäuferin von eigenen Produkten ist sie eine der reichsten Menschen Deutschlands und investiert jetzt mit Geld aus einer 90er-Idee in 2017er-Ideen bei der Höhle der Löwen.
Moral und ich, wie ihr mitbekommen habt, haben investiert in dieses fantastische Gerät, den Popcorn Loop.
Der Popcorn Loop, quasi ein völlig überteuerter Schneebesen speziell für Popcorn. Genauso unseriös und genauso nervig wie die 90er.
Mit der Hosenautomatik können Sie die Hosen runterlassen, so oft Sie wollen. Eine lustige Idee, auch ideal als Geschenk.
Lustig, das ist sowieso das Stichwort der 90er. Der Humor wurde neu erfunden. Es war die Geburtsstunde von Comedy-Sendungen im Fernsehen. Gags statt Witze, weniger Sinn, mehr Gaga. Und Karrierestarts von Leuten wie Olli Dittrich.
Haben Sie morgens auch oft Probleme, aus dem Bett zu kommen, sind unkonzentriert bei der Arbeit? Und das nur, weil Ihre Frau immer so gierig, so scharf, so furchtbar geil ist? Dann geben Sie ihr jetzt Schmerz. Schaltet den Spalt ab. Schnell.
RTL Samstagnacht, eine Institution. Eins von den guten Geschenken aus den 90ern, die sich in die heutige Zeit überlebt haben. Aber leider halt auch die Tamagotchis. Badesalz, auch Kinder der 90er, haben es ja damals schon geahnt.
Und? Mann, oh Mann, die erste Version, die ging ja noch. Die hat vielleicht nur ein bisschen gepiept und ist dann von allein krepiert, wenn man sie vergessen hat. Aber das Neue ist ja sowas von hartnäckig gewesen. Naja, naja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tesla, der Autosteller, hat Probleme. Nicht mit den Zahlen, die stimmen. Aktuell wertvollster Autobauer der USA geworden. An der Börse hat Tesla diese Woche General Motors überholt. Bei Tesla gibt's aber Stress. Auf dem Parkplatz nämlich. Zu wenige Stellflächen für zu viele Mitarbeiter. Die Leute parken durcheinander. Autos parken auf Motorradparkplätzen. Die Leute schreien sich sogar gegenseitig an. Sogar Tesla-Chef Elon Musk, der soll vor kurzem gesagt haben, dass die Parkplatzsituation einer seiner größten Albträume quasi ist. Anke van der Weyer, du hast mal geguckt, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt, um möglichst viele Autos auf wenig Raum unterzubringen. Was kann man da machen?
Möglichkeit 1, ein Klassiker, den wir alle kennen, das Parkhaus, ja? Ja,
super.
Könnte sich Tesla mal überlegen, denn da bekommt man auf derselben Grundfläche viel mehr Karren unter, weil man hochstapelt oder tiefstapelt.
Ja, das stimmt. Also fast schon zu einfach, Parkhaus bauen. Jetzt ist Tesla ja in Sachen Elektroautos aber ganz vorne mit dabei. Da müsste doch eigentlich auch das Parken bei Tesla so ein bisschen ja, in die Zukunft gewandter sein. Also geht es nicht ein bisschen moderner?
Das geht in Form von automatischen Parkhäusern. Da übernehmen Roboter oder Fließbänder das Einparken. Ne? Du fährst dein Auto in so eine Kabine rein, stellst es da ab, steigst aus und den Rest, der macht eigentlich die Maschine. Ne? Was da noch die Vorteile sind, das hat mir Ilja Irmscher erzählt. Der ist Geschäftsführer von GIVT, einem Planungsbüro, das sich auf automatische Parksysteme spezialisiert hat.
Automatische Parksysteme haben vor allem erstmal einen Komfort- und Sicherheitsvorteil, dass sie im Prinzip ab der Schnittstelle der Übergabekabine, die in der Regel relativ breit und damit benutzerfreundlich ausgelegt ist, der ganze restliche Parkvorgang von der Maschine übernommen wird. Und wir haben weiterhin die Möglichkeit, auch in Gebäudestrukturen Stellplätze zu schaffen, wo man sonst mit einer normalen Rampe zum Beispiel gar nicht hinkäme.
Man muss nämlich nicht mehr rangieren, man muss sich auch nicht mehr über andere Vollidioten aufregen, die geparkt haben wie eine alte Sau. Und weil die Autos von den Maschinen geparkt werden, können die Autos eben auch viel enger stehen, auch weil kein Platz mehr da sein muss, damit man eine Tür öffnen kann. Im Schnitt bekommt man so fast doppelt so viele Fahrzeuge unter wie in einem herkömmlichen Parkhaus.
Ich habe das letztens gesehen, da bin ich an der Einfahrt vorbei und da kam plötzlich von unten so ein kleiner Aufzug nach oben und da war ein Auto drauf und der ist dann rausgefahren. Keine Ahnung, wo der da unten
gestanden
hat. Ja, wie funktioniert das mit dem Einparken dann genau?
Ich habe das ja eben schon mal ganz kurz gesagt. Ne? Du hast die Kabine, da fährst du rein. Das ist auch das, was du dann wahrscheinlich da gesehen hast. Dann hat man so einen Chip und dann sagt man dem System nach dem Aussteigen, alles klar, Autos abgeschlossen, Tiere und Kinder sind auch nicht drin, los geht's. Parkplatz. Dann scannt das System erstmal, ob das Auto überhaupt ins Parkhaus reinpasst, ja, ob die Maße stimmen. Wenn alles passt, dann geht's richtig los. Dann kommt nämlich die Karre auf so eine Art Laufband und wird da eingeparkt, wo Platz ist. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Regal voller Schuhkartons. Stehen dann die Autos nebeneinander. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Einparken nicht durch Laufbänder passiert, sondern von Robotern übernommen wird. Da kommt dann so ein kleiner Roboter angefahren, der packt dein Auto von der Seite und parkt dein Auto dann ein. So ein bisschen wie eigentlich ein Gabelstapler. Und diese Systeme mit den Robotern, die können zum Beispiel sogar auch im Nachhinein noch in konventionelle Parkhäuser eingebaut werden. Ja, und wenn man das Auto dann wieder abholen will, dann geht man wieder zu dieser Kabine, scannt und dann kommt das Auto, Magie, Magie, wieder raus. Alles ohne Nervenzusammenbrüche und ohne andere Idioten.
Gibt es auch Nachteile dabei?
Einer ist auf jeden Fall, dass automatische Parksysteme ziemlich teuer sind. Ein Stellplatz in einem überirdischen Parkhaus, der kostet 7.000 bis 10.000 Euro. Bei einem automatischen Parkhaus, da sind wir dabei mit 15.000 bis 20.000 Euro pro Stellplatz. Und da ist noch nicht mal das Gebäude mit drin. Ne? Mhm. Und da muss man natürlich gucken, lohnt sich überhaupt der ganze Aufwand? Das tut er natürlich erst, wenn es um richtig viele Autos geht. Wenn ein Parkhaus 3 Etagen hat, von dem eine Etage die ganze Technik einnimmt, dann ist das Ganze relativ witzlos. Man muss allerdings auch sagen, im Falle von Tesla, das schlägt wohl alles, was überhaupt irgendein System hat, die ganze Situation im Moment da ist.
Der Elektroautohersteller Tesla hat Stress auf dem Parkplatz. Es gibt zu wenige Parkplätze für zu viele Mitarbeiter. Automatische Parksysteme, die könnten die Situation dort deutlich entspannen. Anke van der Weyer hatte die Infos in dieser Sendung, die Redaktionskonferenz an Karfreitag. Das war sie schon, geht jetzt vorbei. Das war's von uns.
Wir sagen Tschüss und gehen nicht tanzen.
Ja. Übrigens ganz entspannte Parkplatzsituation momentan in den Innenstädten. Sind alle weggefahren zu den Großeltern aus Land. Finde ich eigentlich großartig. Finde immer einen Parkplatz momentan. Sehr schön. Am Mikrofon Ralf Günther diese Woche. Euch ein schönes Wochenende und schöne Ostern. Bis dahin. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.